Heute ein Wiederholungstäter mit Benjamin Auenkofer. Er war schon mal vor einem Jahr bei uns im Podcast. Damals haben wir uns über sein Unternehmen Datanomic vor allem unterhalten. Und erst zum Abschluss kamen wir zu seinem neuesten Projekt, sein neuestes Unternehmen Audavis. Und das wird heute der Fokus sein. Bei Audavis geht es um Wirtschaftsprüfung mit KI. Hochspannend, extrem wichtig. Schön, dass du wieder dabei bist. Hey Ben, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung wieder mal.
Ich freue mich. Erste Frage direkt. Was sind für dich Red Flags?
Ja, ich weiß nicht, wie du auf Red Flags kommst, aber vielleicht aus dem Untertitel von Audavis, Chasing Red Flags. Ja. Red Flags sind in dem Kontext für die Wirtschaftsprüfer Auffälligkeiten, die Wirtschaftsprüfer finden im Buchungsstoff, ja, irgendwelche falschen Buchungen, Doppelzahlungen und so weiter. Das sind natürlich Red Flags und Audavis chased diese Red Flags. Ja, wir chasen Red Flags. Wahrscheinlich meintest du jetzt mit Red Flags so typische Red Flags. Ja, hast du mal gehört, ja, so ein Beziehungs-, Relationship und so weiter. ja, also ich habe natürlich auch viele geschäftliche Relationships mit vielen jungen Leuten auch zum Beispiel. Da habe ich natürlich auch meine Red Flags, die ich da suche. Mhm. Ja, so Sachen wie erstmal gleich auf den Urlaub fixiert sein, bevor man irgendwas leistet. Ja, ist natürlich ein Red Flag.
Ja. Also sprich, du bist jetzt beim Recruiting, wenn du.
Das wäre so ein typisches Red Flag im Recruiting, genau. Mhm. Oder so Sachen wie sehr kleinig sein manchmal bei bestimmten Themen, wo man sagt, wir wollen jetzt vorwärts kommen, wir wollen nicht auf diese Kleinigkeiten jetzt achten. Das sind für mich so Red Flags, zumindest im Unternehmertum oder wenn wir jemanden suchen, mit dem wir auch wirklich vorankommen wollen. Mhm. Ja, ist das wahrscheinlich ganz was anderes, als du vermutet hattest, was ich da im Sinn hatte. Ja, Red Flags sind in der Wirtschaftsprüfung und in der Finanzdatenqualität eben sowas wie Datenlücken oder doppelte Einträge, Doppelbuchungen. Mhm. Ja, das sind Red Flags.
Okay, ich wollte dich extra schon ein bisschen triggern und mal gucken, was du antwortest. In der Tat, Red Flags habe ich bei dir in der Kommunikation viel gesehen. Unter anderem auch als Titel bei Audavis.
Zwischen Berlin und Basel liegen einige Kilometer. Da wirkt das Pendeln auf den ersten Blick mühsam und zeitintensiv. Nicht jedoch für Benjamin. Er hat eine Pilotenlizenz und kann bei Bedarf auf seine eigene kleine Maschine zurückgreifen. Das ist mal Vereinbarkeit von Hobby und Beruf auf einem anderen Level. Benjamin hat seinem Fachinformatiker noch einen Bachelor- und Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen nachgeschoben und sich schnell mit verschiedenen Firmen selbstständig gemacht. Fun Fact: Er spricht ganz gut Chinesisch.
Erzähl ein bisschen noch was zu dir. Man kann ja auch zurückgehen. Du warst nämlich schon mal im Podcast, ne? Klar, können wir gerne verlinken. Aber erzähl nur mal ganz kurz so, warum kannst du das, was du kannst?
Ja, ich hatte mal die Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Hatte dann Softwareentwicklung gelernt, auch wirklich Dinge gemacht. Das ist jetzt aber schon 20 Jahre her ungefähr. Hatte dann ein Studium gemacht zum Wirtschaftsingenieur, weil ich Technik lernen wollte auch. Also ich wollte immer nah an der Wirtschaft sein. Ich wollte betriebswirtschaftlich arbeiten auch. Habe aber eben sowas wie Elektrotechnik dann gehabt, technische Mechanik, fand ich toll. Ich habe ja sehr großen Technikaffinität, auch in anderen Bereichen. Aber habe dann nach dem Studium zum Master of Science bei Deloitte gearbeitet in der Wirtschaftsprüfung, aber auch in der Unternehmensberatung, wo die Dinge ganz anders laufen. Das sind auch zwei unterschiedliche Gesellschaften bei Deloitte. Ja. Wirtschaftsprüfer sind sehr genau, suchen diese Red Flags in den Daten, ja, durch die Genauigkeit. Und Unternehmensberater wollen eher vorankommen, den Kunden voranbringen, Effizienz verbessern und gehen da ganz anders an die Sache heran.
Und du hattest was da gesehen in erster Linie von diesen beiden Bereichen?
Ich hatte den Bereich Data Analytics gesehen. Okay. So, beides benötigt Data Analytics. Wirtschaftsprüfer, um tief bohren zu können in Daten. Und den Unternehmensberater, um Prozesse zu analysieren mit Daten. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war erstmal ein Jahr Freelancer, so 2014 war das, bis 2015. Und dann habe ich meine Aufträge erstmal gefunden und habe dann die Datanomic GmbH gegründet.
Da hast du uns ja letztes Mal auch unverblümt erzählt, wie schwer das auch war, der Anfang überhaupt einmal so richtig Fuß zu
fassen. Ja, ich hatte noch nicht so die guten Voraussetzungen, weder finanziell hatte ich sie, noch hatte ich irgendwelche Beziehungen, die ich mitnehmen konnte, auch nicht von den Leuten, das waren alles Konzerne, die wir beraten haben. Und die kann man da schlecht mitnehmen, wenn man dann alleine durchstartet. War dann erstmal 3 Jahre alleine im Unternehmen, habe dann Mitarbeiter aufgebaut und jetzt sind sie da, habe jetzt ja auch neue Partnerschaften geschlossen. Bin ich mehr so alleine in der Firma gewissermaßen.
Ganz spannend, wenn ich mal reinwerfen darf, weil du es gerade sagst, neuer Partner, also mit Datanomic, deiner Unternehmensberatung, seid ihr auch am Wachsen und ihr habt kürzlich Datran Ja. Rekrutiert als CTO, ist der Titel so richtig?
Ja, er ist unser neuer CTO. Wir hatten vorher auch einen, daran ersetzt diesen jetzt, übernimmt die Position, aber er ist auch gleichzeitig Partner und ist auf derselben Ebene dann wie ich. Ja,
okay. Also das finde ich spannend, weil man das auf jeden Fall kennt über LinkedIn mindestens mal.
Also ja, ich glaube, jeder Data Scientist in Deutschland folgt ihm irgendwie. So, ja,
also ist schon sehr sichtbar.
Er ist sehr sichtbar. Ich bin auch sehr froh, dass wir ihn haben.
Ich glaube,
er kann auch was. Er ist auch wirklich der Mann der Taten. Also ist nicht einfach jemand, der, es gibt ja auch viele, die präsentieren sich einfach nur gut, ne, und können dann nichts. Aber das kann zum Beispiel unheimlich gut Prototyping. Also wenn ein Kunde irgendwas möchte, und das hat eine gewisse Komplexität, wo andere sagen, oh, das kann ich jetzt so nicht liefern oder ich brauche da erstmal 6 Monate für, dann macht er das eben in 3 Wochen teilweise etwas. Also den Prototypen jetzt zumindest, ne?
Ja, wir sind ja jetzt schon bei Was ist heute? Und da interessiert mich ganz kurz, um das abzuschließen, wie hast du den eigentlich reingeholt? Wie ist das gekommen?
Ja, wir haben uns da gefunden. Wir kennen uns ja auch schon lange. Er ist ja eine Koryphäe im Bereich Data Science und er hat auch etwas Neues gesucht für sich. Er hat ja auch eine gewisse Historie.
Preisloop war das, genau.
Das kann er aber alles selber erklären. Da will ich ihn auf keinen Fall irgendwas jetzt vorwegnehmen. Er weiß, dass er mit seinem Know-how eben hier auch in Deutschland viel und auch im deutschsprachigen Raum, nicht nur Deutschland, auch Österreich, Schweiz, sehr viel reißen kann. Und das hätte er jetzt auch alleine aufbauen können, das hätte ich ihm absolut zugetraut, ja, schafft er auch alleine. Aber er wollte eben mit mir das gemeinsam machen, weil ich habe schon mal Kunden, die wir dann auch produktiv quasi in Umsätzen haben, wo wir denen helfen, wo wir wirklich Value generieren. Da kann er jetzt erstmal mithelfen, er kann sein Netzwerk mit reinbringen und seine Expertise mit reinbringen und wird auch dafür sorgen, dass wir auch neue Mitarbeiter finden. Ne? Auch das macht er. Ja, ich habe auch Mitarbeiter, die ich immer wieder finde. Einen habe ich über deinen Podcast hier gefunden, da bin ich
super
sehr stolz drauf.
So soll es sein.
Der hat mich angerufen, nachdem wir diese Podcast-Folge ausgestrahlt haben.
Ja.
Na, also hier großes Lob an dich, danke dafür. Aber ja, ich versuche natürlich irgendwie jetzt auch ich habe im Grunde so eine 3-stufige Reise hinter mir. Ich war 3 Jahre alleine in Datanomic. Ganz alleine.
3 Jahre, ne?
Sag
mal eben so. Das ist echt
bis
eine lange Zeit.
2018. Ja. In der Zeit habe ich aber am meisten technisch gelernt, weil der Kunde hat ein Problem, ich habe es gelöst. Ja. Ich war quasi dieser Data Science Hacker, ja, der versucht hat, die Daten irgendwie verfügbar zu machen und so weiter.
Du hast ja schon gesagt, du warst technisch interessiert, aber das war ja nicht, du warst jetzt nicht der Informatiker, der nur Tech gemacht hat vorher.
Ich habe verkaufen müssen, beraten zu müssen. Und 2018 habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt. Ich bin auch sehr froh, dass der heute auch noch bei mir ist. Also Grüße gehen raus, ja. Und dann haben wir so eine 10-Mann-Bude geworden erstmal, ne?
Ja.
Die jetzt ich allein geführt habe. Ich war allein dafür verantwortlich, dass alles klappt, also von Kunden bis Gehälter und alles. Und das habe ich auch sehr genossen, ehrlich gesagt, weil ich hatte einfach keinen Chef. Ich hatte nur die Kunden. Habe jetzt aber dann wiederum gesagt, ich fühle mich da so ein bisschen geschäftsmäßig wie so ein Fahrradfahrer. Ich sattel sehr schnell auf. Ja, ich habe da ein kleines Team, sehr schlank unterwegs. Wir haben auch unser Büro seit Corona radikal reduziert und so weiter. Wir sind da sehr, sehr schlank und sehr schnell und können teilweise auch Aufträge annehmen, die andere nicht so schnell schaffen.
Mhm.
Ja, und sind sehr flexibel auch gewesen. Aber ich kann halt nicht auf die Autobahn mit dem Fahrrad. Ne? Und da muss ich jetzt schauen, oder wollte ich jetzt schauen, und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir da ein Unternehmen aufbauen, was ein bisschen mehr Struktur bietet, was ein bisschen noch eine breitere Kunden- und Mitarbeiterbasis hat, eine gute Partnerschaft auch entwickelt, auch mit anderen Unternehmen. Das habe ich alles ein bisschen nicht so viel gemacht, würde ich sagen. Das können wir jetzt verbessern.
Okay, und das ist dann eben jetzt auch mit dem Schritt Partnerschaft eine strategische Entscheidung. Ja.
Genau.
Okay.
Und dass ich nicht mehr alleine für alles verantwortlich bin.
Ja,
das ist jetzt auch für mich auch genau das Richtige, zumal ich halt 2 Unternehmen habe, an die ich beide ganz fest glaube, die ich beide extrem voranbringen möchte. Und da ist gut, wenn ich jetzt ein bisschen Verantwortung abgeben kann.
Ja, okay. Datanomic haben wir letztes Mal im Fokus gehabt.
Ja.
Ganz, ganz viel drüber gesprochen. Vielleicht nur so mal in einem Satz, was macht Datanomic meistens? Also viele Kunden haben verschiedene Projekte, klar. Aber gibt es da so ein Thema, was dann so wiederkehrend ist?
Ja, das ist für Datanomic teilweise echt schwierig zu erklären, weil wir sind, also quasi ist unser USP, das, was uns ausmacht, wir sind sehr unabhängig von diesen Tool-Anbietern. Wir arbeiten da mit allen möglichen Tools. Wir suchen immer die besten Tools für den Kunden im Bereich Data and AI. Und das schließt ein ja von der einfachen Business Intelligence-Anwendung, die jetzt ein bisschen unsexy klingt, ja. Aber oft brauchen ja die Unternehmen auch noch eine Data Analytics-Plattform zum Beispiel. Und das ist ja das neue moderne Business Intelligence.
Ja.
Das bauen wir auch für Kunden. Wir bauen Process Mining Applikationen auf. Das heißt, wir machen wirklich, also wir kombinieren auch BI mit Process Mining. und auch mit Data Science. Und das kann sowas sein, wie ein Unternehmen möchte seine Prozesse radikal verbessern, möchte erstmal die Daten verstehen, möchte die KPIs erstmal aufbauen und verstehen und möchte dann wissen, wenn bestimmte KPIs schiefgehen. Also zum Beispiel OEE-Kennzahlen, wie man sie im Maschinenbau hat. OEE steht für Overall Equipment Efficiency. Das ist sozusagen die Maschineneffizienz. Ja, wenn man die verstanden hat, man sieht, die geht aber runter. Aber unsere Losgrößen verändern sich, unsere Kundenaufträge verändern sich, unser Einkauf verändert sich. Wie hängen da die Prozesse zusammen? Dann können wir dieses Process Mining machen, also diese Prozessrekonstruktion, die Visualisierung der Prozesse, in Kombination mit diesen KPIs. Und das ist sehr hilfreich. Und dann kommt die Komponente, vielleicht Data Science dazu, weil es heißt, ja, wir sehen jetzt nicht nur unsere KPIs, und auch unsere Prozesse. Wir sehen aber auch, dass manchmal die Prozesse ja schief gehen. Wir würden das gerne früh erkennen. Und dann nutzen wir zum Beispiel Regressionsanalysen, um zu gucken, ein Prozess startet jetzt live, der hat die ersten Schritte gemacht. Was ist jetzt die voraussichtliche Duration Time, Durchlaufzeit? Oder was ist der voraussichtliche Fehler, der auftreten könnte? Ja, und das kombinieren wir alles. Und das, deswegen ist das so ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das diese Kombination meistens ist. Und wir beraten auch Unternehmen, wie machen sie das? Wie schaffen sie das effizient? Wie holen sie diese ganze Datenevolution für ihr Unternehmen? Wie transformieren sie diese ganzen Daten, die sie haben, in Value. Deswegen machen wir eigentlich auch, wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, jetzt würde ich sagen, das ist eigentlich schon fast unser Slogan, Value Engineering.
Ja.
Ja, wir generieren Value mit Data and AI.
Ja, genau. Da hattest du über diese Rolle Value Engineer gesprochen. Okay, sehr schön. Wir haben nämlich hier viele natürlich auch Dienstleister im Podcast gehabt, große Projekthäuser. Und da merkt man schon, natürlich sagen die, die machen irgendwie alles, aber es ist schon eine andere Richtung. Also das, was du jetzt erwähnst, beschreibst, da sieht man, okay, da habt ihr euch gut positioniert. Das ist ein Bereich, der wird gar nicht unbedingt von allen anderen so gut
bearbeitet. Vor allen Dingen, wir machen das auch, ja. Also viele, die reden ja drüber, die machen eine Datenstrategien und so weiter. Die respektieren wir ja total.
Das sind so die Buzzwords, die alle rauswerfen, ne? Natürlich machen wir Datenstrategie und blablabla, so, ne?
Genau, das machen wir ja auch ein bisschen. Aber eher, weil der Kunde es braucht oder möchte, weil wir den Bedarf erkennen. Ich bin jetzt hier mit bei euch hier in Münster. Gestern war ich in Dortmund, habe einen Workshop gegeben zum Thema Einführung von Process Mining. Morgen in Basel zum Thema KI in der Fabrik. Ja, und aber der Kunde schreit auch meistens nach irgendwas und möchte aber eigentlich teilweise auch was anderes haben oder was Gesamtheitliches haben, ne? So comprehensive über alles. Aber das weiß der Kunde ja teilweise noch nicht. Und das, da beraten wir dann. Aber wir setzen es um. Wir bauen das wirklich und deswegen brauche ich auch so Leute wie Dat zum Beispiel oder wie andere Mitarbeiter, die wir haben, die wirklich hands-on arbeiten können und die auch programmieren können und auch schnell Prototyping machen können und Sachen verdrahten können miteinander.
Ja. Nicht nur rein beratend, sondern auch hands-on Dinge umsetzen. Das ist Datanomic und das wirst du weitertreiben. Aber du hast ja schon gesagt, zweites Unternehmen, Audavis, haben wir letztes Mal nur ganz kurz angestellt, weil da war das wirklich so doch an den Anfängen, ne? Da bist du ja nicht allein. Von Anfang an nicht allein.
Von Anfang an.
Sag mal, wo das herkommt. Also, okay, du willst mit dem Fahrrad jetzt auf die Autobahn. Das ist Datanomic, verstanden. So, das macht Sinn. So, warum parallel noch ein anderes Unternehmen?
Das andere Unternehmen, Audavis, das wird definitiv sehr schnell auf der Autobahn fahren. Ich würde sagen sogar Rennstrecke, aber steht aktuell noch in der Garage. Denn wir arbeiten noch am Release, der jetzt aber dieses Jahr dann wirklich passieren soll. Wir haben aktuell die Closed Beta. Audavis ist eine Softwarefirma, also das ist der große Unterschied. Datanomic ist eine People-Firma, wir sind eine Beratung, die eigentlich so eine Art Handwerker für Daten. Ja? Nur, dass wir keine Rohre verlegen in der Küche, sondern ETL-Pipelines sozusagen, ne? Und KI-Pipelines. Bei Audavis haben wir das alles schon gemacht. Das ist quasi ein Rennwagen, der in der Garage steht, den wir jetzt nur aber freilassen müssen, den jetzt aber einige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schon Probe fahren. Audavis ist eine Cloud-Software, Software-as-a-Service und eine AI-as-a-Service. Das haben viele noch nicht gehört. AI-as-a-Service bedeutet, man kann eine KI nutzen, die trainiert wird, teilweise von sich selbst, auch von anderen, und die man dann nutzen kann. Man kann quasi Daten damit ja nutzbar machen, die eigentlich ja unter Verschluss sind, in Form eines KI-Modells, welches man nutzen kann, das trainiert wurde mit bestimmten Daten. Das machen wir alle mit OpenAI, jeder kennt ChatGPT. ChatGPT ist auch ein AI-as-a-Service, das heißt, man sieht nicht die Daten, normalerweise zumindest nicht, die Daten, mit denen es trainiert wurde, aber man kann diesen Service nutzen. Und das machen wir für die Wirtschaftsprüfung und für die Finanzdatenqualität in Konzernen. Wir haben da also zwei Zielgruppen. Das eine sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das ist auch Prio 1 aktuell. Auf die fokussieren wir uns gerade am meisten. Das zweite sind Konzerne, die sagen, wir möchten unsere SAP-Daten und auch andere ERP- und Buchungsdaten da durchlaufen lassen und analysieren auf Fehler, auf Red Flags, die wir haben. Okay. Thema Datenqualität, Zuverlässigkeit, Compliance.
Check. Ja, okay. Verstanden. Und du warst ja auch früher bei Deloitte. Insofern Historie, klar, ist gar nicht so weit weg für dich. Im Gegenteil, da warst du immer schon involviert in diesen Bereich. Und dann hast du aber zwei Mitstreiter? Oder
ja, zwei Mitstreiter, genau. Gefunden auch, weil ich war ja bei Deloitte als Festangestellter, aber ich habe auch über Datonomik beraten, zum Beispiel auch mal SAR, ist auch so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und auch KPMG. Und bei der KPMG habe ich einen Manager kennengelernt, der selber an diesem Thema bei KPMG arbeitet. Und auch so ein Hauch von Frustration auch, wie es da abläuft, so kulturell. Aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, das müsst ihr auch selber erklären, ja. Sonst wäre es unfair eventuell. Aber das ist der Philipp, und mit Philipp habe ich kennengelernt bei KPMG und haben uns so unterhalten. Ich bin so KI-Unternehmer, ich gründe da was, und er hat da diese Idee. Und das war auch seine Idee, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na komm, das machen wir und das verwirklichen wir. Und da muss ich sagen, für mich war der Schritt auch groß, weil ich auch erstmal finanziell vorgelegt habe für Audavis. Ich habe das mal alles vorfinanziert. Für ihn aber war es auch ein großer Schritt, was ich sehr respektabel finde. Und das ist dann das Gegenteil von der Red Flag für mich.
Also Schritt meinst du kündigen, ne?
Ja, genau, ja, kündigen. Ja, ja. Er musste seine Managerposition kündigen dafür. Mhm. Das hat er gemacht. Das ist so das Gegenteil von der Red Flag für mich, ne? So richtig so.
Das ist so eine Green Flag.
Das ist ein Green Flag, ein Commitment, ne?
Ja, ja.
Genau, und dann haben wir noch einen dritten Gründer, der kommt eigentlich aus dem Datanomic-Universum wieder. Das ist nämlich der frühere CTO von Datanomic, der Otrek. Und das ist unser großer Held, wenn es um die Technik geht. Also Philipp und ich, wir können auch programmieren, wir sind da auch drin. Ich bin so ein bisschen mehr KI, er ist ein bisschen mehr auf diese Datenmodelle für die Prüfungshandlungen, die man in der Wirtschaftsprüfung macht. Er hat natürlich diese Wirtschaftsprüferkompetenz, weil er auch ein echter Wirtschaftsprüfer ist. Otrek ist eher der Softwareentwickler, Softwarearchitekt, Cloud-Architekt, und das, was wir machen, das deployt er alles. Ja?
Okay.
Zu dem, was auch unsere Mitarbeiter, wir sind nicht mehr alleine, wir haben schon drei Mitarbeiter bei Audavis, also festangestellte Mitarbeiter plus noch ein paar Freelancer, und arbeiten da unter Hochdruck an diesem Produkt.
Und du hast ja im Büro erwähnt, ist alles in einem Gebäude oder wie ist
Nein,
das?
Nein, Datanomic hat ein Büro in Berlin und eins in Luzern in der Schweiz, und Audavis hat eins in München.
Ah ja, okay. Und du lebst in München? Du
bist, ich lebe irgendwie gefühlt überall. Also ich bin immer sehr viel am Reisen, deswegen, also ich lebe sehr viel in Hotels leider auch, aber aktuell lebe ich noch eher in Berlin, aber verschiebe es auch gerade eher in Richtung Luzern.
Ach so, okay.
Ich habe zwei Wohnsitze, ich habe einen in Luzern in der Schweiz und einen in Berlin.
Okay, also heute oder gestern bist du angereist aus Berlin?
Ich war erstmal in Dortmund, aber davor war ich in Berlin, genau. Okay. Und dann fahre ich weiter Richtung Basel und Schweiz.
Okay, verstanden. Interessant, also sechs Menschen. Teilweise du nicht Vollzeit, weil du andere Sachen noch.
Ja, also wobei ich glaube, ich arbeite, also wenn es mir gut geht und ich nicht kränkel oder sowas, dann sind das
40
Stunden. Ja, ja. Also das ist leider so. Also wenn man alles mit reinzählt, ne? Wenn man auch die Autofahrt mit reinzählt und wenn ich dann abends nochmal irgendwie was durchlese und so weiter oder irgendwas freigebe oder sowas, dann das kommt ja auf 80 Stunden, vermute ich mal. Manchmal auch sind es nur vielleicht mal 70 oder 60 sogar.
Das ist ja aber, gar nichts, das ist ja viel Freizeit.
Aber es macht Spaß, weil man dafür total einsteht. Also ich lebe dafür. Und das sind jetzt auch wirklich die zwei, ich mache auch nichts anderes mehr, ne? Also da kann man mich festnageln hier im Podcast. Den kann man später rausholen, die Folge wieder. Mhm. Ich mache Datanomic und ich mache Audavis. Mhm. Beides unterschiedlich, aber doch ähnlich. Ne?
Mhm, ergänzt sich wunderbar.
Ergänzt sich sehr gut. Datanomic verdrahtet dann auch Audavis dann später in den Konzernen. Mhm. Ja, weil Audavis wird dann ja quasi zu einer Art AI-Tool für die interne Revision, so eine Art BI. Ich mag das Wort BI an der Stelle nicht. Das geht so ein bisschen in falsche Richtung. Aber man könnte ganz platt sagen, das ist eine Art BI für die Prüfer ja auch. Ne? Mhm. Und das verdrahten wir dann ja auch.
Okay.
Ansonsten ist Audavis davon unabhängig, abgesehen, dass wir da diesen Connect der Historie haben und völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und Datanomic ist auch frei von Investoren. Also im Grunde ist jetzt höchstens Datan-Investor so gesehen, ja, also als Partner, der jetzt auch Anteil dann hat, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Audavis hat aber auch ein Investment bekommen von
einem. Ja, war jetzt in der Presse, ne? 1,1 Millionen?
Genau, vom Hightech-Gründerfonds, HTGF, plus weitere, ich will die jetzt namentlich nicht alle aufführen, als erste Pre-Seed-Runde oder Seed-Runde.
Sehr schön, gratuliere. Ja. Ist ja gerade in diesen Zeiten nicht so selbstverständlich, dass man Funding reinholt.
Ja, das ist richtig, aber wir haben auch echt, also wir haben ein super gutes Team, würde ich sagen. Also wir drei ergänzen uns sehr gut, auch Stärken und Schwächen, das erkennt jeder gute Investor auch sofort. Und das Geschäft hat natürlich einen großen Vorteil, mehr sogar noch als Datanomic, obwohl es bei Datanomic auch bergauf geht. Wir kriegen auch immer wieder Kaufanfragen für Datanomic, ja. Aber Audavis ist ein Geschäftsmodell, welches komplett unabhängig von irgendeiner Wirtschaftskrise sein würde. Also es ist komplett, egal wie die Wirtschaft läuft.
Ja.
Wirtschaftsprüfung muss sowieso passieren. Konzerne müssen ihre Finanzdaten auch prüfen. Mhm. Ja. Die werden da überwiegend zu gezwungen. Teilweise machen es auch freiwillig noch viel mehr, ne, und auch darüber hinaus. Mhm. Und Audavist ist deswegen sehr unabhängig von irgendeiner Konjunktur. Mhm. Das ist einem Investor auch schnell klar, dass es kommt nicht, also wenn man zum Beispiel ein Tool hätte, was mit KI die Entwicklung von Automobilen in der Automobilindustrie verbessern würde. Ja. Das kann sehr gut sein, das kann auch in Krisen sogar gut funktionieren, aber es könnte auch sein, dass es total hinüber geht, dass es total nicht nachgefragt wird, weil die Unternehmen kein Geld mehr haben und weil die Industrie hier bergab geht. Mhm. Bei Audavist gibt es da keine Befürchtung. Mhm. Ich muss aber ganz klar sagen, während Datanomic, da bleiben wir jetzt im mitteleuropäischen Raum hauptsächlich. Ja, vielleicht haben wir mal einen Kunden aus Italien oder Frankreich, aber eigentlich ist da Mitteleuropa, der deutschsprachige Raum, auch unser Zielraum. Bei Audavist wollen wir auch gleich hoch hinaus, gleich die Autobahn, ja, eigentlich den Highway. Wir sind ja jetzt schon mit internationalen Kunden in Kontakt.
Überrascht mich ein bisschen, weil ich jetzt doch gedacht hätte, dass jedes Land wieder so speziell ist in dem Thema.
Gar nicht. Aha. Weil die Prüfungsstandards, da gibt es vielleicht so ein paar unterschiedliche Welten. Mhm. Raus sind auch alles, was nicht so erste westliche Welt ist. Ja? Also China zum Beispiel ist jetzt gar nicht der Zielmarkt. Mhm. Aber Japan wäre es schon zum Beispiel wieder. Ne? Und Kanada auch und alles dazwischen.
Na klar, es gibt Reporting-Standards. Genau, das kennen wir vom Aktienmarkt zum Beispiel. Das
ist ein anderes Beispiel. Richtig. Ne? Es gibt nach IFRS ist dann eher Europa, nach US Gas ist dann der amerikanische Markt. Das heißt, die unterscheiden sich aber auch inhaltlich nicht viel. Mhm. Es ist, also der ist sehr viel vorgegeben. Wir müssen nur wenig anpassen. Mhm. Problematisch oder eher die Herausforderung könnte sein, dass wir natürlich sicherstellen wollen, dass wenn ein schweizerischer Wirtschaftsprüfer oder ein schweizerischer Konzern die Daten auch in der Schweiz hat. Das ist so die einzige Herausforderung, die wir haben, aber die ist mit der aktuellen Cloud-Infrastruktur, die es so gibt, mit der Infrastruktur as a Service von Microsoft und von anderen ja gut möglich einhaltbar,
realisierbar. Und erzähl doch mal ein bisschen konkreter, was kann dieser Rennwagen in der Garage schon? Mhm.
Man kann damit schon Probefahrten machen auf einer Rennstrecke. Wir lassen den Nürburgring erstmal noch weg. Das ist nämlich die gefährlichste Rennstrecke der Welt. Ja, aber so einen einfachen Rundkurs kann das Ding schon fahren. Das heißt, man kann in Audavist, man öffnet die Oberfläche, dann kann man einen Mandanten anlegen. Mhm. Muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt Prüfer bin, das ist ja unsere erste Zielgruppe, auf die wir uns gerade so ein bisschen versteifen, hat man mehrere Mandanten. Das heißt, man legt einen Mandant an. Das könnte ein Handwerkerbetrieb sein, das könnte aber auch ein Tourismusunternehmen sein, das könnte ein Finanzdienstleister sein. Und dann lädt man Daten erstmal hoch. Das kann man, da kann man sich aussuchen, Oracle-Daten, SAP Daten, Microsoft Dynamics Daten, wählt das genau aus. Es gibt ja auch so ein paar feine Unterschiede, SAP, ERP, ECC, das alte General Ledger, das neue General und so weiter, S4HANA und so, ne? Alles so leicht anders. Die wählt man aus, lädt die Daten hoch und dann bekommt man schon mal fertige Analysen. Man bekommt also innerhalb von wenigen Minuten fertige Analysen, die ein Prüfer sonst so in Excel machen würde.
Ist das so? Ja, ist Excel noch so weit verbreitet?
Absolut, 99%. Bei den Big Four ist es ein bisschen weniger, aber auch die arbeiten, also auch viele bei der Big Four Wirtschaftsprüfer arbeiten immer noch in Excel.
Mhm. Nun ist Excel auch schlauer geworden, das muss man auch sagen. Auch
Excel dort ist schlauer geworden, Excel kann auch viel mehr Zahlen verarbeiten als früher und so.
KI-Anbindung.
Aber es ist schon so, dass das schlecht reproduzierbar ist teilweise, was sie da machen. Gut, die dokumentieren alle am Ende immer alles, was sie gemacht haben, aber auch das ist immer so ein extra Arbeitsschritt dann, den die Prüfer haben. Excel ist teilweise überladen mit ganz vielen Tabs dann und so weiter und es dauert und die Prüfer kämpfen alleine schon oft damit ab, diese Daten überhaupt zu bekommen als Abzug. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen berühmten SE16-Abzug in SAP zum Beispiel und ist halt grausam und aktuell müssen wir auch teilweise diesen noch nutzen, das heißt, man muss irgendwie erstmal diese Daten exportieren aus dem ERP-System oder aus dem Buchungssystem wie DATEV. Ja, DATEV hätte ich fast vergessen, das ist ein sehr wichtiges Buchungssystem in Deutschland. Aber natürlich arbeiten wir auch an diesen Konnektoren, gerade wenn es darum geht, später Continuous Auditing anzubieten. Continuous Auditing bedeutet ja, dass man diese Daten dann täglich abzieht, ja, kontinuierlich abzieht und kontinuierlich Audit betreibt. Mhm. Insbesondere für die interne Revision sehr interessant. Und wenn wir die Daten eingeladen haben und die Dashboards sind da, da gibt es verschiedene KI-Features. Ja, nach denen du bestimmt fragen möchtest.
Ja, klar. Ich denke mir sofort Anomalien, ne?
Anomalien,
also Red Flags, okay, haben wir jetzt ganz oft gesagt, aber so generell, was sind die Auffälligkeiten? Das ist ja so das Naheliegendste, mit KI versuchen, die Auffälligkeiten möglichst schnell aufzudecken.
Ja. Anomalien geht auch Hand in Hand mit den JET-Tests, Journal Entity Tests heißen die, das sind so eine Art Anomalieerkennung, die vom Menschen gemacht werden, also vom Menschen definierte Anomalien. Das sind sowas wie alle buchen am Wochenende zu einer bestimmten Uhrzeit auf ein bestimmtes Konto oder Kontoart, in einer bestimmten Betragsgröße auch, also besonders kleine oder besonders große Beträge, meistens natürlich die großen eher. Das ist so eine Art Anomalieerkennung von Menschen. Das ist aus der Erfahrung des Prüfers heraus, ja, dass das so auffällig sein könnte. Das heißt auch lange nicht, dass es ein Finding ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Das ist erstmal nur eine Auffälligkeit. Der Nachteil daran ist, dass wir haben jetzt so 5, 6 Dimensionen. Ne? Also 1, 2 Zeitdimensionen, Wochenende und abends und Beträge, Betragsgröße ist eine Dimension und welche Kontoart ist eine Dimension. Aber die KI-Anomalieerkennung auf Basis von Unsupervised Machine Learning, die arbeitet auf allen Dimensionen, die das Dataset hergibt. Und das sind so viele, dass ein Mensch das nicht durchblicken könnte und findet natürlich den Ausreißer, die in diesem Raum, in diesem Vektorraum von allen Datensätzen sehr weit voneinander entfernt sind.
Also unsupervised, unüberwacht, es gibt keine Labels.
Genau. Das passiert auch nur, nur auf den Daten dieses einen Mandanten. Ja. Also im Grunde eine Verprobung der Daten innerhalb des Mandanten-Universums. Ne? Also der eine Mandant, alle seine Daten, davon die Ausreißer.
Ja.
Was einen großen Unterschied macht zu dem Artificial Auditor, das ist ja so ein mehrschichtiges KI-System, was wir in Audavis implementieren. Wo es darum geht, übergreifende Probleme zu lernen und auch Findings zu lernen, worauf ein Prüfer achtet. Das hat mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass wir in der Wirtschaftsprüfung einen echten Fachkräftemangel haben. Ich betone echter, also es gibt vielleicht auch manche mal übertriebene Fachkräftemangel-Ausrufe in der Wirtschaft. Aber hier haben wir ganz ehrlich, also sehr, sehr viele sind sehr alte Wirtschaftsprüfer, die im Bereich 60 sind, die gehen bald in Rente. Und es gibt wenig junge Leute, die diesen Job machen wollen. Klingt nämlich so ein bisschen altbacken, Wirtschaftsprüfer vielleicht für manche. Das will ich aber auch gar nicht jetzt beurteilen, dass das
Situation.
Ich kann nur dazu sagen, wenn ihr Leute einen sicheren Job haben wollt, werdet Wirtschaftsprüfer, weil es gibt einen echten Mangel. Und die können auch weltweit arbeiten. Ja, also ich glaube, so mancher Steuerberater oder Anwalt hat das Problem, dass sie nicht so leicht auswandern können zum Beispiel, weil sie dann wirklich sehr auf das deutsche Recht ausgerichtet sind. Aber ein Wirtschaftsprüfer hat dieses Problem eigentlich nicht. Das ist ein großer Vorteil. Es ist dann aber so, dass ein Wirtschaftsprüfer, der jetzt neu reinkommt, oder ein Wirtschaftsprüfer hat Assistenten, die mithelfen dürfen bei der Jahresabschlussprüfung, die gemacht werden soll. Dann ist es so, dass man versucht, die Mandanten eben zu bearbeiten. Man hat seinen Assistenten und dann geht es darum, ein Unternehmen ist so ein Tourismusunternehmen, das andere ist ein Maschinenbauunternehmen und das nächste ist ein Großhändler. Die haben alle ganz andere Logiken der Lagerhaltung. Das Tourismusunternehmen hat wahrscheinlich nur ein ganz kleines Lager. Der Maschinenbau hat ein großes Lager mit sehr viel unfertigen Erzeugnissen zum Beispiel, Material. Und der Großhändler hat sehr viel fertige Erzeugnisse, aber noch größeres Lager vielleicht. Ne? Und allein da ergeben sich bei dieser Auswahl der Prüfungshandlungen und Wesentlichkeitsgrenzen, was ist jetzt auffällig, was ist jetzt vielleicht im Benchmark etwas nicht ganz Normales, darauf achtet ja ein Prüfer. Das ergibt sich dann völlig unterschiedlich. Und das heißt, dieser Artificial Auditor kann schon mal alleine da lernen, was sind denn sinnvolle Prüfungshandlungen. Und es passiert ja durchaus, dass ein Prüfer auch mal sagt, oh, ich habe da was vergessen, ich nehme mal was mit rein, das macht hier Sinn.
Wenn du lernen sagst, das heißt, die werden mit dem System selber besser.
Das ist der Punkt. Das ist ein übergreifendes Lernsystem, welches über alle Mandantenprojekte hinweg lernt, auf dieser Metadatenebene.
Aber kann ich selber mein Wissen reingeben als Prüferin? Also wenn ich sage, hey, ich bin jetzt so erfahren in diesem Bereich. Ich weiß, dass das KI-System schon einen guten Job hat, aber ich will gewisse Dinge mitgeben.
Also im Grunde macht man, das ist eigentlich ein Assistenzsystem. Das heißt, man macht alles schon selber. Man legt die Prüfungshandlung selber fest. Das Assistenzsystem, der Artificial Auditor, der sagt nur, hey, mach doch das und das. Aber kann man überschreiben. Ne? Okay. Dann sucht man diese Prüfungshandlungen selber aus. Dann betrachtet man die Daten, interpretiert die Daten auch selbstständig.
Okay.
Der Artificial Auditor hilft aber auch bei der Interpretation der
Daten. Das sind die beiden Sachen, die man unterscheiden muss. Einmal eher unterstützend, Werkzeug, so augmentiert in meiner Arbeit. Und dann gibt es aber auch, wenn ich möchte, fast so eine Art Autopilot.
Genau. Ja,
ich
muss immer aufpassen, dass die Wirtschaftsprüfer das nicht in den falschen Hals kriegen. Ja. Die werden nämlich ganz und gar nicht ersetzt damit.
Ja.
Aber sie werden sehr viel schneller, effizienter und gehen in eine viel größere Tiefe rein. Also wir haben sozusagen diese 100% Stichprobe dann. In Excel ist es nämlich so, ich habe noch nie von einem Prüfer gehört, dass er in Excel eine 100% Stichprobe macht. Also wirklich alle Buchungsdaten verprobt, sondern die ziehen sich Stichproben. Die ziehen sich teilweise auch nur Stichproben aus dem Quellsystem ab. Das heißt, viel kleinere Datensätze, weil sie damit nicht umgehen können, wenn alles gedownloadet werden müsste. Also während die KI-Anomalieerkennung natürlich auf alles geht und einfach dann sagt, das sind so unsere Anomalien, kann der Prüfer aber auch sagen, das interessiert mich gar nicht, ich depriorisiere die Wichtigkeit dieser Anomalieerkennung, was sie normalerweise nicht machen, aber das können sie eben machen. Ne? Also man kann alles feinjustieren.
Und das Schöne ist, da sind nicht nur 5 Faktoren mit drin, sondern ganz viele andere,
Ganz viele andere, genau.
Vielleicht überhaupt nicht offensichtlich sind. Die spielen da auch eine Rolle.
Genau.
Natürlich.
Genau.
Okay. Und Steuerberatung, du hattest es eben reingerufen, die arbeiten nicht mit dem System. Ist auch nicht vorgesehen. Das ist Wirtschaftsprüfung und Konzerne dann.
Genau.
Oder Unternehmen, sagen wir mal allgemeiner. Aber jetzt nicht die Steuerberatung, dass die irgendwann sagt, oh, Davis, will ich mitarbeiten? Nee.
Mhm. Vielleicht gibt es da irgendwelche Use Cases, die mir nicht so ganz klar sind, aber ja. Steuerberater möchten im Grunde ja die Buchhaltung machen,
ja.
Oder Steueroptimierung betreiben. Es gibt ja auch so zwei Arten von Steuerberatern, ne? Einmal die Buchhalter und einmal die Optimierer. Die arbeiten nicht mit Audavis, nein.
Okay, ne? Weil das sind so viele Schnittstellen, die du gerade reingeworfen hast, die ja in der Steuerberatung auch wieder Standard sind.
Ein dritter Use Case sein könnte. Also erster ist der Wirtschaftsprüfung von der Wirtschaftsprüfer, zweiter ist interne Revision.
Ja.
Oder der CFO hat den Anreiz, Finanzdatenqualität zu verbessern im Unternehmen. Dann kann das auch dem internen Revisor unterstellt werden, muss aber auch nicht, das kann auch woanders laufen. Der dritte Punkt könnte sein Steuerprüfung. Staatliche Unternehmen könnten natürlich Steuerprüfung auch damit machen. Das ist aber die letzte Priorität und ist auch nicht unser Favorite. Finden wir so ein bisschen unsexy. Wir möchten eher der Wirtschaft wirklich helfen, effizienter und schlanker zu werden. Wir möchten sie gar nicht überwachen, sondern wir möchten, dass das, was gemacht werden muss, schneller läuft.
Mhm.
Ja? Und bei Wirtschaftsprüfung, nur um das mal klarzustellen, das hat einen gesellschaftlichen Nutzen für die ganze Volkswirtschaft, weil die meisten, die vielleicht zuhören, die haben Aktien gekauft. Und manche hatten vielleicht mal Aktien von Wirecard. Ne? Und Wirecard ist einer der größten deutschen Finanzskandale. Und da hat die Wirtschaftsprüfung ganz schön geschlafen. Das hat auch die Wirtschaftsprüfung, ich nenne sie jetzt aber namentlich nicht, auch wenn sie ja alle kennen, hat sie auch ganz schön runtergerissen denn, ne, als Unternehmen.
Hätten wir Audavis nutzen sollen, oder?
Hätten wir Audavis nutzen sollen, da wäre das nicht mit passiert. Also zumindest unser Claim, den wir da haben.
Mhm. Ach, wirklich?
Ja, das wäre nicht passiert. Weil im Grunde alles überwacht wird. Ja, alle Daten. So, jetzt natürlich, wenn irgendwelche Belege gefälscht sind, dann sieht man das erstmal nicht. Mhm. Aber im Grunde kommt das an einer anderen Stelle schnell wieder raus. Und man hat eine 100% Stichprobe. Man hat nicht nur Stichproben.
Mhm.
Ja, und auch alles nachweisbar. Ja.
Mhm.
Also dokumentiert, dass es gemacht wurde, automatisiert und könnte man auch in einer höheren Frequenz machen, wenn man so einen Verdacht hätte, irgendwas stimmt da nicht. Wir können nicht erst nächstes Jahr wieder prüfen. Wir sollten jetzt ja definitiv schneller vorankommen oder eine höheren Frequenz prüfen. Alles sehr leicht möglich mit Audavis, weil es nicht mal so ein Riesenaufwand ist. Worauf ich da hinaus wollte ist, es gibt immer wieder Skandale. Und wenn jemand sein Geld investiert, ja, sei es jetzt am Aktienmarkt in ein großes Unternehmen oder sei es auch in Audavis, dann möchte man ja, dass also in ein Startup, ja, dann möchte man ja ein Vertrauen haben. Deswegen macht man bei Startups eher so eine Due Diligence, ne, so eine Finanz-Due Diligence. Wie viel habt ihr auf der Payroll? Wie viel Cash habt ihr eigentlich? Wie viel Umsätze macht ihr vielleicht schon? Eine Tech-Due Diligence, habt ihr wirklich KI oder erzählt ihr das nur? Wo sind die Daten gelagert? Wie sind die Architekturen? Habt ihr da einige Standards berücksichtigt und so weiter? Und das ist eigentlich eine Art Wirtschaftsprüfung, ja, für das Startup. Aber ein Konzern, der braucht keine Due Diligence normalerweise, es sei denn, es gibt irgendeine Übernahme oder so. Der braucht aber diese Wirtschaftsprüfung, damit wir Vertrauen haben können, dass zumindest im Regelfall alles gecheckt wurde. Dass diese Umsätze wirklich da sind, die das Unternehmen behauptet, auch im Ausland. Ja, oder auch wirklich die Kosten da sind und nicht höher sind insgeheim, als sie dann auch, wie sie veröffentlicht wurden.
Mhm.
Darum geht's. Also die Buchhalter, die Steuerberater, die machen quasi die Bilanz. Ja. Aber die wird geprüft von der Wirtschaftsprüfung und dafür, dass wir Vertrauen haben. Und wenn wir das Vertrauen verlieren würden, weil wir noch mehr Skandale in Deutschland hätten zum Beispiel, dann würden auch ausländische Investoren sagen, nee, da investieren wir nicht mehr.
Ja, also ein wichtiger Auftrag, absolut. Jetzt für euch intern dann nicht wichtig, Audavis zu nutzen, oder? Du hast ja gerade gesagt, für Startups jetzt nicht, also, oder
nein,
wie ist das?
Nein. Also wenn wir größer werden natürlich, dann werden wir irgendwann in die Prüfungspflicht kommen und dann wird auch Audavis, vielleicht auch mit Audavis geprüft, aber durch einen fremden dritten Prüfer natürlich, ne? Also wir können es nicht selbst prüfen. Ja. Ist ja auch eine Regelung der Prüfung, man kann sie nicht selbst prüfen. Aber Startups haben keine Jahresabschlussprüfung. Ja. Die haben Jahresabschlüsse, aber keine Jahresabschlussprüfung.
Prüfung,
Und deswegen macht ein Investor natürlich eine Due Diligence. Das ist so eine Art von Jahresabschlussprüfung.
Ja,
die gucken mal rein in die Finanzzahlen und auch in die Technik.
Habt ihr gerade hinter euch?
Haben wir auf jeden Fall hinter uns,
aber nur um das zu verstehen, Startups, nein. Und damit auch ihr nicht für eure eigene Lösung.
Nein, noch nicht.
Ja, okay. Nee, verstanden. Und mal ein bisschen ketzerisch gefragt, wenn es vor allem um diese Jahresabschlussprüfungen geht und die finden einmal im Jahr statt, was macht man dazwischen mit Audavis?
Also erstmal ist Jahresabschlussprüfung ja ein Riesenthema. So, jeder muss sie machen, der in dieser Größenordnung drin ist. Deswegen hat das schon mal sehr viel Wert, allein diese Effizienz zu steigern.
Aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt, oder? Also es ist ja nicht so, dass über das ganze Jahr verteilt ist.
Ja, es ist immer ein Jahr rückblickend. Ne? Ein Jahr rückblickend. Im Grunde der Jahresabschluss, der gemacht wurde, der teilweise auch 2 Jahre, 3 Jahre zurückliegen kann, der wird geprüft.
Aber ich meine, es ist ein ähnlicher Zeitraum, wann das Unternehmen machen. Also zum Beispiel.
Dazwischen kann natürlich ein Unternehmen auch dabei es auch anschließen bei sich. Ja? Mhm. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, das ist jetzt aber der nächste Schritt, dass ein Unternehmen auch dem Wirtschaftsprüfer zuvorkommen kann, beziehungsweise manche Wirtschaftsprüfer wollen das auch ihren Mandanten anbieten, dass man ein Continuous Auditing hat. Damit im Grunde die Jahresabschlussprüfung muss trotzdem noch gemacht werden, weil das eine gesetzliche Anforderung ist. Die kann man nicht einfach sagen, wir machen den nicht, weil wir haben schon gemacht so im Laufe des Jahres. Ne? Das muss trotzdem so einen gewissen Zeitpunkt haben. Aber man kann das Drama daraus nehmen.
Weil du es schon vorbereitet
hast die ganze Zeit. Und was ein Spielraum des Prüfers auch ist, das sieht man auch. Zum Beispiel bei Audavis ist es so, man kann diese Prüfungshandlungen, die Wesentlichkeitsgrenzen dafür, also Wesentlichkeitsgrenzen sind im Grunde sowas wie, ab wann ist etwas nicht mehr ganz normal, etwas offensichtlich, könnte ein Indiz sein für irgendwas, was nicht richtig verbucht wurde zum Beispiel, an einer bestimmten Größe. Am Anfang bei einem neuen Mandanten kann der Prüfer das sehr streng schalten, dass das Audavis ist ja pingelig und sagt, guck mal, das passt nicht, da ist eine Doppelzahlung, Abweichung von 1 Cent oder sowas. Man kann aber auch die Konfiguration so machen, dass es heißt, zeige mir als Prüfer nur das, was besonders auffällig ist, was besondere Abweichungen sind, was sind eigentlich Abweichungen? Vielleicht mal so ein Praxisbeispiel. So eine ganz bekannte, beliebte Abweichungsprüfung ist der sogenannte 3-Wege-Match oder 4-Wege-Match. Man guckt für eine Bestellung, die ein Unternehmen hat, also das kann eine Einkaufsbestellung sein. Dafür hat man dann eine Lieferung. Die Lieferung verweist ja mit der Liefernummer auf die Bestellnummer, guckt man, ob da dieselbe Menge geliefert wurde und dass derselbe Preis ist wie in der Bestellung. Dann schaut man, gibt es eine Rechnung, die Rechnungsnummer verweist auf die Bestellnummer. Man schaut, ob die Rechnungsposition mit den Bestellpositionen übereinstimmt, von Menge her und von Art des Materials her oder was auch immer einkauft wurde. Und hat man noch eine Zahlung. Ja? Mhm. Jetzt ist es manchmal ein bisschen kompliziert, weil manchmal ist eine Rechnung in mehrere Zahlungen aufgeteilt. Selten kommt es vor, kann vorkommen, dass eine Rechnung auf verschiedene Bestellungen sogar thematisiert. Mhm. Deswegen kann es sehr komplex sein. Ist manchmal in der Praxis auch sehr komplex. Gerade in Konzernen ist es so komplex. Aber Abweichungen können jetzt sein, dass der Preis ein bisschen abweicht zum Beispiel, ja, von den Produkten. Das heißt, das Bestellvolumen und Rechnungszahlungsvolumen ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und die Mengen könnten abweichen und so weiter. Und das ist so eine typische Prüfung, die passiert, ist im Grunde eine Konsistenzprüfung. Für den Prüfer ist das, passt alles zusammen.
Ja.
Für den CFO ist das sowas, wie zuverlässig sind eigentlich meine Daten, ja? Wie viel Prozessänderungen gibt es eigentlich auch im Unternehmen, die vielleicht dann nicht mal zurückverdrahtet werden, zurückverkettet werden, sodass wir jetzt Abweichungen, Inkonsistenzen haben in den Daten.
Okay. Was ist dir denn da so im Gedächtnis geblieben jetzt? Ich meine, klar, es gibt erstmal nur Probefahrten, aber da werden ja schon Sachen passiert sein, die spannend sind. Gibt es ja irgendwo konkret, was jetzt da dir einfach bei dir hängen geblieben
ist? Ja, also ganz, ganz viele. Also es gibt natürlich oft Unternehmen, die zu einem bestimmten saisonalen Effekt sehr viele Bestellungen haben, auch immaterielle Bestellungen. Mhm. Es könnte, also was sehr hart das Ding wäre, das wäre dann schon eine Auffälligkeit für ein Betrugsszenario ist, dann wenn eine Kontonummer mehrfach vorkommt, zum Beispiel im Buchungsstoff.
Mhm. Deswegen, das ist schon mal suspicious, ja, oder was sagt man auf
genau,
Deutsch?
Genau, verdächtig. So. Viele Sachen gekauft werden im Dezember noch zum Beispiel oder im Januar. Das kann teilweise Verschiebungen sein, Bilanzstoff. Ja.
Ein bisschen Manipulation.
Kann darauf hindeuten. Das ist aber schon, was ich jetzt sage, ist sehr hart beängstigend teilweise. Manchmal sind es aber einfach so Sachen, das ist jetzt, danach hast du jetzt aber nicht gefragt, was sehr oft vorkommt. Doppelzahlungen, Abweichungen, Fehler, nicht korrigierte, also auch oft auch Fehler, die nicht schlimm sind, weil die Zahlung weist aus, Abweichung zur Bestellung, sollte man korrigieren. Warum wurde die Bestellung da nicht angepasst? Ja. Das sind verschiedene Effekte, die es gibt, die auch gar nicht so schlimm sind, aber die für einen Prüfer relevant sind. Weil was macht ein Prüfer eigentlich? Der will ja wissen, wie sauber ist die Buchhaltung?
Ja.
Wie akkurat ist die Buchhaltung? Früher ja auch mit Stichproben, weil wenn die Stichproben schon falsch sind, dann weiß man, da ist mehr drin, dann muss man das eventuell vertiefen.
Mhm.
Wenn die Stichproben in Ordnung sind, dann hat man eben geglaubt. Ne?
Ja.
Glaube war in der Wirtschaftsprüfung oft ganz groß.
Mhm.
Und wir versuchen diesen Glauben jetzt unnötig zu machen, wir wollen wissen.
Ja. Und natürlich sind diese Fälle wie Wirecard diejenigen, die groß sind, über die man liest. Und im Kern ist diese Böswilligkeit und Vorsatz ist ja eine absolute Minderheit. Also die meisten, die dann in der Prüfung sind, decken Fehler auf, wollen Effizienz heben etc. und nicht jetzt in der Vermutung schon, oha, wo ist hier irgendwo Schmu gemacht worden, vorsätzlich. Ne? Das passiert genau. Bestimmt, aber es ist
genau. Also es gibt auch Fälle, da ist der nächste Schritt dann die Fraud-Erkennung oder die Forensik.
Auch mit Audavis?
Nee, mit Audavis nicht.
Nein. Ach so, okay.
Also wir machen das nicht. Der Unterschied zur Wirtschaftsprüfung und die Forensik ist, ich habe auch viel mit Forensikern gearbeitet. Auch der Philipp ist, ich hoffe, das darf ich so erzählen, aber ich denke, der ist mir nicht böse, war auch in der Forensik in KPMG als Manager tätig. Und genau, da habe ich ihn eigentlich auch kennengelernt in der Forensik. Und Forensik geht sehr viel tiefer. Da geht es dann wirklich um Datenspuren. Da geht es dann auch auf Festplatten. Wer hat sich da mal eingeloggt auf Festplatten? Welche Daten liegen da noch vor oder konnten auch wieder hergestellt werden und so weiter, die irgendwas aufdecken in dem Bereich. Ja, also so ein Beispiel, was wäre denn so ein Beispiel für einen Fall, den man dann an die Forensik übergeben müsste, ist, wenn man zum Beispiel sowas hat, da ist ein Einkäufer und der hat einen Lieferanten angelegt, weil das kann der Einkäufer und der bucht immer schön Bestellungen da drauf. Vielleicht kam Material, weil das wäre in der Lieferung irgendwann auffällig, dass das nicht ankommt im Warenlager, sondern so ein immaterielles Gut, also zum Beispiel eine Beratungsleistung. Und der Lieferant, der wohnt vielleicht im selben Ort wie die Tante Emma, ja, die er hat, oder den Onkel. Da könnten auch die Kontenverbindungen ähnlich sein, ja. Und er gibt aber auch die Bestellungen und die Rechnungen und die Zahlungen frei. Er oder sie, muss ich sagen. Dann wäre das definitiv ein Fall für die Forensik, wenn das rauskäme.
Okay, dann wird es weitergegeben, aber Audavis ist nicht dafür da.
Nein, aber die Auffälligkeiten.
Ja, okay. Aber das ist doch mal eine gute Abgrenzung. Dann wissen wir ja, in welche Richtung ihr gerade lauft, was ihr schon machen könnt.
So ein Unternehmen weiß mit Audavis aber auch einfach, welche Umsätze machen wir wirklich. Ja? Nicht so aus dieser Controlling-Sicht. Controlling ist so ein internes Rechnungswesen. Die haben da eigene Spielregeln. Da ist viel mehr Freiheit. Wir sind immer aus Sicht des externen Rechnungswesens. Aber man erlebt schon diese Aha-Effekte mit dem, was so die Vorstufen von Audavis waren. Dass ein Kunde dann erlebt, ja, ach so viel Umsatz mache ich in den Kategorien, das hat mir so noch niemand gezeigt, ja. Oder so viel Kosten habe ich da aufgedröselt und so weiter. Und so viele Lieferfristen habe ich. Und die wurden auch immer gar nicht so richtig eingehalten oder die Zahlfristen wurden nicht eingehalten und so weiter. Und das ist oft so ein Transparenzfaktor. Finanzdatenqualität wird damit eben besser, ne? Und die Transparenz der Prozesse auch.
Und das ist so eine wichtige Entscheidungsgrundlage, ne? Am Ende im Management, ich muss ja irgendwie wissen, wo liegen hier vielleicht auch Dinge, die ich heben kann, ändern muss. Ganz wichtig, das kann ich damit Audavis hinbekommen und zwar am besten kontinuierlich.
Genau.
Und deswegen wahrscheinlich auch vom Geschäftsmodell her, Software as a Service, also ich zahle das im Abo, ne?
Genau, das Software as a Service, das ist also, es gibt keine Beratungsleistung, also wir beraten höchstens natürlich, wie man Audavis effizient verwendet, also wir haben Support natürlich, aber es ist einfach eine Software, die man aktuell in der Closed Beta mit uns einen Vertrag macht, Exklusivvertrag, das können Konzerne schon machen, hier möchte man noch nicht überrannt werden, ja, da sind wir noch ganz vorsichtig, weil da haben wir noch mehr Aufwand, das wirklich zu verdrahten im Unternehmen, wo wir auch mit Datanomic dann helfen können, das zu verdrahten, also das ERP-System da anzuschließen und so weiter. Aber was wir aktuell noch machen, so als Hauptzielgruppe, sind ja die Wirtschaftsprüfer und da haben wir viele in der Closed Beta drin, auch größere Prüfungsgesellschaften, die sich dafür interessieren. Auch Unternehmensgrößen oder Prüfungsgesellschaften, wo man denken würde, die hätten das auch selber für sich.
Ja.
Haben sie teilweise auch für sich, aber die haben dann diesen Artificial Auditor nicht. Die haben dann nur so eine Art Automatisierungssystem, was dieses automatisiert, aber sie haben nicht dieses gesamtheitliche über alle Mandantenprojekte hinweg und dann ja auch nur für ihre Mandanten. Und meistens auch nicht in der Ergonomie, die wir haben. Also bei uns ist die Software-Ergonomie so hoch. Das ist auch übrigens der große Fakt, der große USP, den einen Softwareprodukt haben muss. Also viele Unternehmen haben ihre eigene Lösung auch intern, gerade so Analysemöglichkeiten und auch die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also die Next 10 und die Big Four. Die Big Four sind ja die vier großen. EY, PwC, Big Four sind aber noch KPMG und Deloitte. Genau, und die Next 10 sind so die da drunter, da gibt es auch viele. Die haben schon auch ihre eigenen Lösungen, da sind die auch stolz drauf, aber die werden dann teilweise nur von Experten intern auch verwendet, weil diese nicht diese, da muss man sich dann über VPN auf den Server einloggen, da muss man dieses Programm starten, da muss man da auf den SQL-Server gehen, da die Daten hochladen und dann kriegt man da ein Dashboard irgendwo raus, ganz woanders wieder. Das ist sehr erklärungsbedürftig. Audavis ist so ein System, wenn wir aus der Closed Beta raus sind, das passiert definitiv noch dieses Jahr, darauf freue ich mich auch sehr auf 2025, dass man eine Kreditkarte zücken kann. Und egal, ob man so ein Big Four-Unternehmen ist oder eine ganz kleine Prüfungsgesellschaft irgendwo in Deutschland, so eine Vier-Mann-Bude, Kreditkarte zücken, einloggen, Daten hochladen, los geht's.
Und Größenordnung? Wie viel muss ich zahlen? Ist das,
das ist,
abhängig
sehr günstig,
von wie vielen Menschen nutzen das? Oder
also
Volumen?
Es ist unter 200 Euro pro Monat pro User.
Okay.
Und das ist sehr günstig. Also es mag jetzt für so einen B2C-Kunden teuer erklingen, ja. So eine Adobe-Lizenz privat oder so kostet ja 50 Euro. Ja. Aber für den Geschäftszweck des Wirtschaftsprüfers, mhm, ja, mit den Tagessätzen, die ein Wirtschaftsprüfer hat,
ja, klar,
und mit dem Effekt, wie viel mehr Mandanten man annehmen kann. Mhm. Und das ist auch wirklich ein Problem, weil die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, würden wir hier mal 10 reinladen in dieses Büro hier, in dieses schöne Studio, was ihr habt, dann würden 9 von 10 sagen, ich kann nicht alle Mandantenprojekte annehmen, ich muss welche ablehnen. Mhm. Einer sagt, ja komm, gib rüber. Mhm. Aber 9 von 10 sagen, wir haben gar nicht genug Kapazität und deswegen fokussieren wir uns auf eine bestimmte Branche oder auf einen bestimmten Zweig oder eine bestimmte Region, also wirklich Region im Sinne von wirklich eine Stadt und ein Dorf, aber die Nachbarstadt schon nicht mehr oder sowas, mhm, weil die einen echten Fachkräftemangel haben und mhm, Größenprobleme haben und einfach zu viel Arbeit haben.
Okay. Und nicht gekoppelt an Volumen. Also was?
Nein, aktuell nicht.
Okay, interessant.
Wenn jetzt, das ist noch relativ frisch, also wenn jetzt ein Unternehmen sehr viel umsetzt, mhm, dann gibt es so eine Art Enterprise-Lizenz, mhm, die ist sozusagen on request. Mhm. Aber ehrlich gesagt spielt die noch keine Rolle für uns. Die definieren wir erst noch.
Zukunftsmusik.
Weil, ist Zukunftsmusik, weil wir, mhm, aktuell, also wir sind gerade auch so in dem Fall, dass wir ja alles noch eher ablehnen, mhm, an Anfragen. Wir haben eine, ja, riesengroße Warteschlange.
Mhm.
Die gibt's auch wirklich. Das ist jetzt irgendwie kein Trick oder so, sondern wir haben so viel Interesse vom Markt, dass, mhm, wir sagen, wir haben absolut kein Kundenproblem bei Audavis.
Okay, also bitte alle, die da draußen zuhören, nicht auf die Warteliste. Die ist viel zu lang schon.
Man kann mir trotzdem gerne eine Mail schreiben.
Aber man kann ja sich bei dir melden, ja, auf LinkedIn vielleicht.
Ja, man kann sich gerne bei mir melden. Ja. Ich merke mir das vor. Wir haben eine riesige Warteliste, aber wir kommen da gar nicht hinterher.
Ja.
Wir arbeiten an den Futures. Wir wollen ein reifes Produkt ausliefern. Außer was wir jetzt haben mit den Closed-Beta-Verträgen, da haben wir ja auch schon 10. Reifes Produkt ist ja sehr wichtig, weil ein Prüfer, der sowieso schon viel Stress hat mit seiner Prüfung, mhm, der soll natürlich auch ein reifes Audavis haben, dass es auch wirklich durchläuft, keine Bugs gibt, alles verlässlich ist und so weiter.
Mhm.
Und deswegen braucht man auch Finanzierung, weil, mhm, dieses Produkt zu entwickeln, das ist eben teuer.
Ja, und ihr könnt ja erstmal keinen Umsatz oder wenig Umsatz generieren, logisch, ja, wenn, genau, ihr die Kunden nicht drauf lasst. Klar.
Genau, richtig. So ist es. Mhm. Wir müssen es alles vorfinanzieren. Es ist auch mehr als die 1,1 Millionen. Ne? Da gab es ja einiges vorher schon, was wir da vorfinanziert haben.
Mhm.
Ja,
genau. Seid ihr jetzt wieder im Fundraisen? Oder jetzt erstmal, weil ist ja meistens so nach einer Runde, ist wieder vor der Runde.
Nicht explizit, aber implizit schon. Also wir sind natürlich immer offen für Angebote.
Ja.
Wir haben aber die Erwartung, dass wir dieses Jahr einen richtig guten Umsatz machen können, so ab dem Sommer.
Mhm.
Die Business Season kommt dann ja, ich glaube, so im September, eher so etwas später noch dann. Aber, mhm, da werden sich viele Prüfer mit uns auseinandersetzen.
Mhm.
Und wir werden auf die Prüfer zugehen, auch aus der Warteliste, so jetzt kannst du loslegen.
Mhm.
Und dann fließen auch die Umsätze. Und plötzlich, ja, haben wir von 0 Euro Umsatz auf ganz viel. Das,
ja,
heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wir brauchen vielleicht gar keine Investoren mehr.
Mhm.
Es ist aber das Paradoxon, dass, wenn ich genau sowas sage, die Investoren am ehesten Jahr auf uns zukommen.
Ja, klar.
Das ist so. Ja, wollen immer alle natürlich den, ja, sicheren Hafen haben und das sichere Startup mit umsetzen.
Ja.
Aber wir sind, Audavis ist ein Safe Deal. Deswegen habe ich auch von meinem privat versteuerten Einkommen sehr viel Geld in dieses Unternehmen gesteckt,
ja,
weil ich da 100% dran glaube.
Mhm.
Und ich würde mein letztes Hemd dafür geben. Also im Zweifel würde ich da mein letztes Hemd für geben. Ich habe trotzdem ein gutes Leben, dank Dautonomic, ja, weil wir auch da ein gutes Geschäft machen.
Mhm.
Aber Audavis ist definitiv die Zukunft und die Welt wartet darauf, bin ich ganz sicher. Und nicht nur also Deutschland, sondern wirklich die Welt, die westliche Welt.
Hochinteressant. Sag aber auch nochmal Richtung KI, ja, ist ja einer unserer, mhm, großen Themen hier. Verstanden, KI spielt eine Rolle. Ist auch generative KI interessant? Also nicht nur interessant, ja, sondern vielleicht sogar entscheidend für so eine Lösung?
Ja, richtig. Wir haben ja den Artificial Auditor, der auf Tabellen arbeitet. Wir haben,
ja,
die Anomalieerkennung, die auf Tabellen arbeitet. Und dann haben wir Audavis AI. Jetzt wird es ein bisschen verwirrend vielleicht. Ja, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen aufräumen im Benennungsportfolio. Aber Audavis AI ist eine generative KI, die wir eingebaut haben. Im Grunde als einen besseren Chatbot. Man kann hier also mit Audavis chatten.
Mhm.
Und kann sehr fachspezifische Fragen stellen. Man kann auch nicht so eine Frage stellen, sowas wie, was ist der größte Dinosaurier oder sowas? Was ist natürlich dann keine prüfungsrelevante Frage. Und da, mhm, würde Audavis eher auch so drauf reagieren. Man kann aber auch darüber hinaus Dokumente dann hochladen. Und zwar auch, ja, man hat als Prüfungsgesellschaft vielleicht eigene Prüfungsstandards. Es gibt öffentliche Prüfungsstandards, gesetzliche gewissermaßen.
Mhm.
von dem IDW, das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, die definieren so ein bisschen so einen Fahrplan, Checklisten und so weiter, ne, was man prüfen sollte. Aber größere Gesellschaften haben auch nochmal eine eigene, darüber hinausgehende Checklist, einen Prüfungsstandard für das Unternehmen, ne, um eigene Standards zu setzen, sich abzugrenzen irgendwo auch. Ne, und diesen kann man hochladen und als PDF oder als Word oder als was auch immer. Mhm. Und auch da merkt sich das dann, aber auch speziell nur für diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dann.
Ach,
das ist sozusagen also so ein Gedächtnis gewissermaßen.
Auch, ja, ne? Den Kontext.
Den Kontext, genau.
Mitgegeben. Und die Prompts kann ich eben so machen, dass ich mit natürlicher Sprache, das ist das Schöne, mit Audavis arbeiten kann.
Und es ist eben connected auch zum Interface von Audavis selbst. Das heißt, jetzt muss man sich einmal vorstellen, man ist Prüfer und man macht seine einzelnen Analysen.
Ja.
Denn viele dieser Prüfungshandlungen sind ja klassische Prüfungshandlungen, immer noch. Ne? Alle Abweichungen zwischen Hauptbuch und Nebenbuch. Ja? Der Drei-Wege-Mesh, die Abweichungen, die ganzen Buchungen, die irgendwie zu einer komischen Zeit passiert sind und so weiter. Sonst so einen Effekt zeigen und alles sowas. Ja? Und jetzt hat man da aber so viele Listen, so viele Dashboards und man wird erschlagen. So richtig Bock hat man immer noch nicht drauf, ehrlich gesagt. Deswegen ist es auch so, dass Wirtschaftsprüfer oft auf das Thema und interne Revisoren übrigens auch, auf das Thema Data Analytics gar nicht so abfahren. Weil die wissen, am Ende habe ich sogar noch mehr Arbeit, weil ich muss die Sachen ja prüfen. Ich kann ja nicht die Ergebnisse haben und die ignorieren, ich muss sie ja prüfen und denen nachgehen. Ne? So, und
ich habe ja nur aus ganz viel Rohdatenzahlen schöne Bilder gemacht, aber ich muss sie ja trotzdem verstehen, interpretieren.
Bearbeiten. Genau, genau. Ja. So, und der Artificial Auditor, ich komme ganz kurz nochmal zum GenAI-Thema gleich, aber der Artificial Auditor, der nur auf Tabellen arbeitet, und zwar auch auf den Ergebnistabellen, der lernt vom Human Auditor, also vom menschlichen Prüfer, zu erkennen, worauf ein menschlicher Prüfer wirklich achtet. Was er wirklich als relevant erkennt. Und versucht sich das als Muster einzuprägen und das anzuwenden über alle Mandantenprojekte. Das heißt, man bekommt ein Augmented Auditing quasi, so ein Highlighting, was der Artificial Auditor im Grunde sagt, andere Prüfer hätten das interessant gefunden sozusagen.
Ja.
Und GenAI auf der anderen Seite macht das jetzt nicht, aber GenAI ist connected zu den Tabellen, die rauskommen, zu den Grafiken und kann sagen, schau dir diesmal an, schau dir das mal an. Aber vor allem ist es dafür da, wenn ein Prüfer eine Frage hat, hier ist der eine Balken so hoch und der andere ist klein. Was bedeutet das jetzt für mich, ne? Oder worauf basiert eigentlich dieser Drei-Wege-Match zum Beispiel, ne? Mhm. Oder was bedeutet das, wenn wir Buchungen haben zu diesen Uhrzeiten in der Menge und in diesem Sinne einen Effekt? Ist das vielleicht für diese Branche auch normal? Ja. Und das weiß dann Audavis AI als generative AI. Die Idee ist auch mal, da sind wir aber noch nicht, dass auch die Reports am Ende von der GenAI, also Audavis AI gebaut werden, erstellt werden. Das wird natürlich nochmal ein Riesenarbeitsschritt, also eine riesige Arbeitserleichterung. Aber gut, irgendwann muss erstmal gut sein jetzt. Wir müssen erstmal diesen Rennwagen jetzt auf die Straße kriegen. Ne?
Ja,
Sicherer Fahreigenschaften muss er haben.
Ja.
Er darf nicht crashen auf keinen Fall. Datensicherheit ist ein sehr großes Thema. Ergonomie ist ein großes Thema. Es muss einfach durchlaufen, es muss funktionieren.
Wenn du Ergonomie meinst du so Look and Feel und wie die Software so...
Ergonomie ist sowas wie, jeder kennt eine schlechte Software, man weiß nicht, wo ist jetzt hier der Hilfe-Button. Ich komme jetzt gerade nicht weiter. Ach so, ganz unten runter scrollen, da ist der Okay-Button. Das ist Ergonomie.
Design, der ganze
Software-Ergonomie ist sehr, sehr, sehr wichtig, wird selten thematisiert, aber unterscheidet eigentlich zwischen guter und schlechter Software. Also auch andere Themen, es darf halt nicht crashen, es muss stabil laufen, es muss auch eine gewisse Performance haben, also man möchte nicht, wenn man auf was klickt, dass es dann sekundenlang dauert, bis irgendwas kommt.
Ja.
Man möchte das instant haben quasi. Ne? Viele arbeiten auch mit Tricks, wenn man zum Beispiel so Facebook oder Instagram öffnet und es wird noch nicht geladen, man sieht ja immer so graue Balken, die so tun, als wenn eigentlich schon alles vorstrukturiert ist, es fehlt nur der Inhalt. Sowas, also das
ist wichtig, ne?
Das ist wichtig, weil sonst hat man nur eine weiße Seite und weiß nicht, was passiert ist. Hier, ne?
Ja.
Das ist alles Software-Ergonomie.
Und wie macht ihr das? Also habt ihr da jemanden, der im Team...
Wir haben eine UI-UX-Beraterin, auf jeden Fall. Die haben aktuell extern.
Ja.
Und die kann sehr viel, sind wir auch sehr froh, dass wir sie haben. Und wir haben einen Frontend-Developer, der sich auch nur ums Frontend kümmert. Okay.
Aber das brauchst du dann schon, wenn du jetzt in diese Dimension gehst und das hochprofessionell aufziehen willst, dann muss die Software entsprechend optimiert sein.
Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig.
Okay, das ist so auf der Roadmap jetzt. Also anscheinend noch dieses Jahr hoffentlich Public Beta erweitert zu, jetzt können alle rein. Genau.
Wir sind der Closed Beta mit ausgewählten Prüfungsgesellschaften, dann kommt Public Beta.
Und dann hoffentlich.
Und, das wird aber relativ kurz sein dann auch nur.
Ja.
Und dann kommt der Release.
Alright, und dann Auch so ein bisschen wahrscheinlich weg von nur Wirtschaftsprüfung groß hin zu, weil das ja Unternehmen, ja. Konzerne, ne?
Ja, wir können, das Thema ist natürlich, dass der Need nicht so groß ist, jetzt woanders hinzugehen, weil die Wirtschaftsprüfer sind schon so heiß drauf.
Ja.
Wir können so viel damit Umsatz machen.
Ja.
Und dann ist die Frage auch ganz schnell eskalieren in die Welt. Die Österreicher brauchen es auch, die Schweizer brauchen es auch, die Franzosen brauchen es, die Portugiesen brauchen es, die Amerikaner brauchen es. Mhm. Natürlich, wenn wir da unsere Herausforderungen haben, da sind wir nicht naiv. Wir wissen, dass es schwierig ist, in diese Welt hinaus dann auch zu skalieren. Ja, wir brauchen dann Offices dort, wir müssen da gewisse Anforderungen erfüllen und so weiter.
Ja.
Da haben wir auch einige Startups, wo wir uns auch ein bisschen abgucken, wie die es machen.
Ja.
Genau, aber mein Interesse ist aber auch, dass wir rein für die Sexiness, dass wir nicht nur irgendwie die Big Four und andere Next-Ten-Gesellschaften als Logo drauf haben auf Audavis, sondern dass wir auch so große Unternehmen haben, große Brands wie Ich spinne jetzt mal rum, ja, sowas wie Allianz, wie Coca-Cola,
ja.
wie Otto vielleicht, wie Bosch und so weiter. Mhm. Weil die eben Audavis auch intern nutzen, für sich bei sich verdrahten gewissermaßen als Continuous Auditing Tool.
Mhm.
Und damit auch, es gibt auch Standards für die interne Revision. Was macht ein interner Revisor? Ein interner Revisor ist kein externer Revisor. Ein Wirtschaftsprüfer ist quasi ein externer Revisor. Ein interner Revisor ist jemand, der kann, muss aber kein Wirtschaftsprüfer-Examen haben und der arbeitet dann im Konzern als interner Prüfer und versucht im Grunde das zu machen, erstens, was ein externer Wirtschaftsprüfer nicht macht. Ja, er geht zum Beispiel sehr viel auf die Prozesse, aber er versucht auch das zu machen normalerweise, was ein externer Prüfer macht, also auch Data Analytics, macht auch den Drei-Wege-Match zum Beispiel, macht auch Haupt- und Nebenbuchprüfungen, macht auch Anomalieerkennung im Unternehmen.
Mhm.
Da arbeiten die Prüfer auf jeden Fall auch dran.
Mhm.
Mit so ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten teilweise, auch gerade wo der Need im Konzern auch so ist.
Mhm.
Genau. Und okay. Die machen wir dann auch. Wir zu dritt natürlich, ich treibe es ein bisschen mehr voran, wollen auch Konzerne dafür gewinnen, weil die einfach richtig tolle Kunden sind, eine Ausstrahlung haben und wir auch wirklich Value bringen für die. Ne? Also die brauchen das auch, da bin ich sicher. Weil ich sehe es ja auf der anderen Seite mit Datanomic, dass wir Projekte machen wollen und dann heißt es, naja, unsere Datenqualität reicht nicht aus, lass mal das Buchhaltungssystem lieber weg, lass mal die ERP-Daten lieber weg, mach mal nur so eine Insellösung jetzt nur mit Maschinendaten und wir wollen halt bitte nichts verknüpfen. Also sie weiß ja, dass er nicht da ist.
Mhm. Mhm. Hochspannend. Dann haben wir auch Davis, glaube ich, ganz gut verstanden. Gib mal noch mal ganz kurz mit. Gibt es da eine Branche, die besonders interessant ist? Also ich vermute mal nein, weil alle brauchen Wirtschaftsprüfung.
Ja,
aber alle. Ja, ist so, ne?
Ganz, ganz easy peasy zu beantworten.
Du hast gerade Allianz reingeworfen, aber du hast auch genauso das Bosch ist, reingeworfen, was das Unternehmen wäre.
Das große TUI als Tourismusunternehmen, genauso wie den großen Maschinenbauer, wie den Automobil.
Hast du auch mit den Beispielen schon gebracht, ne? Genau. Da ist eine andere Domäne.
Genau.
So, aber am Ende, alle brauchen Wirtschaftsprüfung.
Ab einer gewissen Größe, jetzt frag mich nach den Größen, ich vergesse es immer, aber das sage ich dann immer falsch, aber es gibt eine gewisse Größengrenze.
Wo es Pflicht ist, meinst du?
Wo es Pflicht ist, man kann es auch sonst machen. Ja. Im Grunde könnte man auch Audavis teilweise für die Finanz-Due Diligence machen. Macht jetzt nicht Sinn bei einem kleinen Startup mit 3 Leuten, wo man noch nicht kein Gehalt hat und noch keine Einkäufe hat und so weiter, außer vielleicht die Cloud-Software und die Kreditkarte oder irgendwas.
Ja.
Da macht das keinen Sinn, aber so ein größeres Startup, was noch nicht geprüft wird, das kann man trotzdem bei Audavis auch prüfen.
Okay.
Das ist kein Thema. Einfach Export, also es muss ein ERP-System haben oder ein Buchungssystem.
Ja.
Export, reinladen in Audavis, los geht's.
Ah, interessant. So, und dann vielleicht auch Richtung ESG oder EU-Directive, so diese ganzen Anforderungen oder eher.
Könnten alles Weiterentwicklungen sein,
das könnte haben wir kommen, aktuell, aber ist jetzt
nicht. Wir sind schon so ausgelastet, nur mit der Finanzdatenanalyse für die Jahresabschlussprüfung und darüber hinaus.
Ja.
Das ESG ist aktuell noch kein Thema bei uns.
Okay.
Könnte mal sein, will ich nicht ausschließen, aber es ist auch nicht der Fokus gerade.
Okay. Jetzt gehen wir ja schon fast Richtung Ausblick. Bevor wir dabei hinkommen, musst du dich einmal entscheiden. Wir haben hier ein Format, ich habe dich vorgewarnt, das kommt jetzt.
Okay, aber zumindest nicht aufsetzen, Helm, das ist gut. Ja, so. Tesla oder Porsche? also ich habe gar nichts gegen Tesla, da ist ja ein bisschen Hate und so weiter, aufgrund der Politik und so weiter, aber ich bevorzuge den Porsche. Und habe auch selber einen, ich bin leidenschaftlicher Porsche-Fahrer, das gebe ich zu.
Ja.
Ich verbinde das mit Leidenschaft. Ich finde auch den Taycan ganz toll, den hätte ich gerne als Zweitwagen. Aktuell ist es der 911er. Bin ich absoluter Motor-Fan, Motorsport-Fan auch.
Ja, okay.
Alles, was sich so dreht und brumm-brumm macht, da bin ich voll dabei. Influencerin, cool oder quinch? Also, ob ich eine Influencerin als cool oder quinch? Cringe.
Ja, also, kennst du diese Wörter? Cringe, ja, das cringe ist so ein, ist so ein das war mal Unwort des Jahres, glaube ich. Ich weiß nicht, wann das war.
Ich
guck mal in den Raum, also Jugendsprache, genau, vielleicht kennt sich Jan besser aus. Nein, also, aber auf jeden Fall ist das ein Wort, das gerne verwendet wird, ja, eher im Jugendbereich. So, wenn die sagen dann so, oh, das ist irgendwie cringe, irgendwelche Leute, die in Social was machen, was, ja, wie beschreibt man das? Irgendwie so Fremdschämen. Ja.
So ein bisschen. Also so ein Hauch von Influencer bin ich selber auch, so ein B2B-Influencer für Unternehmen, ne? Ja, ist cool. Okay. Also verwirkliche dich, wenn du Bock drauf hast, der Influencer oder Influencerin. Ja, finde ich gut.
Okay.
Hauptsache, es macht Spaß. Tech oder Sales? Oh, beides. Aber ich muss mich entscheiden, ne?
Ja, das ist das Format.
Ah, ja, das ist natürlich. Also ich weiß, ich soll kurz antworten, aber ich muss trotzdem sagen, ich habe manchmal so 3 Wochen, wo ich nur im Büro bin und da programmiere ich. Oder erstelle auch irgendwelche Präsentationen über irgendwas Technisches, Präsentationsmaterial, teilweise auch für technische Trainings, ja. Aber dann bin ich auch wieder 3 Wochen im Auto und reise durch die Gegend und mache eigentlich Sales. Wobei ich eine sehr technisch lastige Sales-Ausprägung habe. Ich würde mich für Sales entscheiden, aber das ist eine harte Entscheidung für mich, ja.
Mhm.
So, dann haben wir DevOps oder MLOps. Ja, wir brauchen auch beides. Wir brauchen aber, wenn wir 2 DevOps brauchen, brauchen wir einen MLOp vielleicht. Wir brauchen eigentlich auch gerade einen bei Odabis. Bewerbungen, let's go, ja.
Ist auf eurer Seite zu finden?
Ja, das weiß ich gerade auch nicht, ob sie es ausgeschrieben haben. Aber wenn es geheim, könnten wir auf jeden Fall einen
gebrauchen. Vielleicht gab es ja nochmal hier mit unserem Podcast.
DevOp haben wir quasi jetzt 2. Also einer der Gründer, Otrek, ist ein DevOp gewissermaßen. Auch wenn er sagt, er ist viel mehr. Und ist er auch auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben auch einen DevOp eingestellt. DevOp brauchen, ohne kommt man gar nicht mehr aus heutzutage. Das sind ja im Grunde die Administratoren von früher. Also was früher so ein Admin war, ist heute der DevOp. Nur ein viel cooler und viel fähiger. Und ein MLOp braucht es auch. Das ist ja ein DevOp, wo man, ja, wenn man halt darum, wenn es darum geht, dass man auch Modelle verstehen kann, Trainings, Validierungen verstehen kann und das dann auch deployed und testen kann in der Cloud. Ja, bei Odabis haben wir das Thema Federated Machine Learning halt ganz groß, also das verteilte Lernen, ja, wo das Lernen stattfindet im Artificial Auditor auf allen Mandantenprojekten, wobei die Mandantendaten ja komplett getrennt voneinander sind.
Ah,
das ist ein riesen MLOp-Thema, MLOp-Thema, ne? Deswegen go for it, MLOp. Ich habe jetzt aber keine klare Aussage getroffen, weil DevOps ist super wichtig, Alltagsgeschäft sehr wichtig, MLOp nicht so im Alltagsgeschäft wichtig, aber an bestimmten Punkten super wichtig.
Okay, fair enough.
Produkt oder Beratung, ich komme aus der Beratung, ich liebe die Beratung, aber Produkt ist jetzt auch so ein neues Ziel, weil das ist skalierbar. Mhm. Es hat einen Wert, aber es hat die ganz große Hürde des Einstiegs. Ja? Und deswegen, ja, beides. Produkt, ich würde sagen Produkt. Ja.
Ja. Ja, das ist ja extra so angelegt, dass du dich nicht so leicht entscheiden kannst. Aber du hast es gut gemacht, glaube ich.
Ja?
War auch mit Unterhaltung verbunden, ne? Sag mal, worauf du dich denn ganz besonders freust dieses Jahr.
Ja, also ich freue mich für Datanomic ganz besonders, dass wir jetzt mit DAT zusammenarbeiten, dass wir auch vielleicht noch andere Partner auch reinbekommen ins Unternehmen. Nicht zu viele, aber ja, DAT und ich werden das jetzt rocken. Ich werde auf der einen Seite mehr Verantwortung abgeben, auch so ein bisschen mehr Tagesgeschäft abgeben. Auf der anderen Seite schaffen wir aber trotzdem gemeinsam viel mehr.
Willst du dich irgendwann komplett rausziehen? Weil die Frage liegt ja nach.
Ja, das weiß ich nicht. Also mal gucken, wie es auch mit Audavis läuft. Also beide Unternehmen brauchen mich jetzt. Ja.
Okay. Es ist aber nicht so klar, dass du sagst, ich bin
Grunde
jetzt im Prozess.
Ich bin nicht im Prozess, aber perspektivisch werde ich natürlich bei Audavis auch mehr also mich einbringen wollen. Ne? Gerade dann, wenn das Geschäft größer wird, international skaliert. Wir werden aber, man muss aber bedenken, ich hätte es mir einfach machen können. Datanomic hat Kaufangebote bekommen von verschiedenen Unternehmen. Ich sage auf keinen Fall Namen und so weiter, auch keine Größenordnungen. Aber ich hätte das Unternehmen auch schon mehrfach verkaufen können.
Mhm.
Und ja, auch wenn das vielleicht nicht alle Familienmitglieder jetzt gerne sehen, ich habe es aber ausgeschlagen und gesagt, nee, das hat mehr Potenzial noch. Und das darf aber auch gerne sich ganz geduldig dann entfalten. Das muss nicht gleich jetzt in einem Jahr dann auch passieren, aber wir werden auf jeden Fall das Unternehmen jetzt größer machen, wir werden mehr draus machen und ein größeres Unternehmen mit Datanomic aufbauen. Aber jetzt nicht mehr ich alleine, weil da bin ich an meine Grenzen gekommen, jetzt in einem Team, auch von Führungskräften und da freue ich mich sehr darauf. Der Markt ist ja heiß und es gibt so viele Kunden, dass auch wir sagen, das Potenzial ist riesig, trotz Wirtschaftskrise. Die trotzdem mal gerne wieder sich wandeln dürfte in einen Aufschwung. Da würde ich mich sehr darüber freuen.
Ja.
Gerade für Deutschland. Ja, Österreich ist auch ein bisschen betroffen, nicht so schwer wie Deutschland. Schweiz ist irgendwie nicht so richtig betroffen davon. Also Deutschland muss sich da schon ein bisschen zusammenreißen, meiner Meinung nach, auch politisch, wirtschaftspolitisch, da müssen wir ein bisschen mehr schaffen. Weil jetzt kann ich natürlich sagen, ja, im Datenbusiness, da geht's mir gut, aber es gibt viele Branchen, ich kenne auch viele Leute, denen geht's nicht gut. Ne? Mhm. Genau, aber für Datanomic freue ich mich da riesig und habe richtig Bock, mit DAT und anderen durchzustarten. Mhm. Für Audavis freue ich mich auf den Release, den ich eigentlich schon gerne letztes Jahr gesehen hätte. Hätten wir alle gern gesehen. Ich hatte da eigentlich auch eine sehr realistische Einschätzung, aber dieses Jahr wird das Jahr für Audavis. Wir werden einen Release schaffen. Wir werden die ganzen KI-Produkte am Start haben. Wir werden die Automatisierung am Start haben. Wir werden Konzerne, vor allem aber eben Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dieses Jahr beliefern. Konzerne später dann nochmal mehr mit einem Fokus. Aber Wirtschaftsprüfungsgesellschaften brauchen Audavis, die warten drauf. Es ist fast schon, man hat schon fast so eine gewisse Hilfsbedürftigkeit, die man da auch manchmal so merkt von dieser Zielgruppe. Und die warten da wirklich drauf und die schreiben uns teilweise eine Mail, wann ist es denn fertig, darf ich mal testen und so weiter.
Wow.
Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ein Riesenluxus. Das habe ich mit der Datanomic nicht, trotz dass alles gut läuft. Bei Datanomic hat man sehr viel Erklärungsbewusstsein, Erklärungsbedürftigkeit auch. Man muss in mehreren Stufen überzeugen, man muss vielleicht mal ein Prototyping machen und so weiter. Bei Audavis stehen die Leute Schlange und wir warten auf den Release. Da haben wir ganz andere Probleme gewissermaßen als bei Datanomic. Und da freue ich mich sehr darauf, dass wir dieses Jahr wirklich den Release machen und den Markt in Deutschland, Österreich, Schweiz erobern und danach dann weltweit.
Wow, da kommt unser Festival zu früh, oder? Ist zwar dieses Jahr, aber ist seit jetzt schon in nicht mal mehr 2 Monaten. Also ich meine in Verbindung mit dem Release. Da seid ihr noch nicht im Release, ne?
Ja, wir sind kurz davor. Also dieses Jahr Sommer, würde ich sagen, ist jetzt echt Zeit dafür.
Ja.
Boah, kommt noch zu früh, ja.
Okay, aber du stellst es ja trotzdem vor. Und darauf freuen wir uns. Du bist ja da mit beiden Firmen, das darf man so sagen, mit Datanomic.
Ja, mit Datanomic und Audavis.
Audavis, genau. Ja, das freut uns sehr.
Genau.
Ja, toll, dass nicht jetzt vielleicht noch links, rechts ein Competitor kommt und euch das wegnimmt. Das kann ja gar nicht sein.
Wisst ihr wahrscheinlich. Es gibt ein paar Competitor, aber die spielen so ein bisschen in einer anderen Liga. Also die haben da andere Fokuspunkte. Es geht oft um das Auswerten von Dokumenten und so weiter.
Ja.
Es gibt, also man findet ein paar. Aber wir haben da mit Sicherheit die beste Software-Ergonomie in der Kombination dieser ganzen KI-Produkte.
Ja.
Und wie man wirklich dann vom Datenextrakt zu den Dashboards in den Report kommt, das hat man nur bei uns in dieser Komplettheit, in diesem Workflow und in dieser Leichtigkeit, das einfach zu machen jetzt.
Ja.
Da sehe ich uns komplett konkurrenzfrei. Auf dem Papier gibt es ein paar Competitor, aber
und das ist ja auch okay.
Bereiten uns
also wahrscheinlich die
ja, gut,
Investoren,
sonst,
die
uns sonst würde man auch wieder skeptisch sein,
ne?
Wahrscheinlich.
So denken, ja, warum ist da kein Markt?
Ja, es gibt so ein paar Kommentoren, die sind so speziell im Bereich Anomalieerkennung oder in dem Erstellen von Reports und so weiter.
Ja.
Wir fühlen uns da absolut konkurrenzfrei.
Ja.
Und der Markt ist so gigantisch.
Gigantischer Markt. Das ist natürlich toll, das zu beobachten. Werden wir auch beobachten, wie eure Reise da geht. Jetzt mal noch ein bisschen persönlicher werden zum Abschluss.
Mhm.
Letzte Wort gehört dir. Hast du eine Herzensangelegenheit, die du hier uns allen einmal mitgeben möchtest, mit uns teilen möchtest?
Eine Herzensangelegenheit ist für jeden persönlich, also glaubt an euch, achtet nicht zu sehr darauf, was andere machen, also lasst euch inspirieren von anderen, was möglich ist, immer was positiv, was möglich ist, ja, von großen Unternehmern auch. Und glaubt aber an euch selber, findet euch euren eigenen Weg, nicht die Leute kopieren, inspirieren ja, kopieren nein, das geht definitiv eher schief. Und dass man einfach das tut, wo das Herz dran hängt, auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht erstmal ein paar Jahre in Armut lebt oder nahe der Armut, weil man eben diese finanziellen Hürden hat. Ja, die Alternative dazu ist leider meistens, und das will ich jetzt auch nicht noch irgendwie jetzt verschlimmern mit solchen Aussagen, aber die Alternativen ist, das hätte ich auch machen können, ich hätte auch einfach Beamter werden können oder so ein Fachangestellter in einer großen Versicherung zum Beispiel und hätte jetzt bis zu meiner Rente irgendwie arbeiten können, die ganze Zeit auf meine Rente schauen können, politisch nur so wählen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Rente kriege und so weiter. Das wären dann so die Hoffnungsträger, die ich dann vielleicht hätte. Ich bin da sehr liberal und ich appelliere an Leute, glaubt an diese Liberalität, glaubt an das Mögliche und macht möglich, was ihr selber möglich machen könnt, was ihr leisten könnt. Das ist meistens mehr, als man glaubt. Ja, auch wenn individuell gesehen es auch Unterschiede gibt. Also jemand zum Beispiel, der in den Rollstuhl sitzt, der hat natürlich nicht die Freiheiten wie jemand, der top gesund ist. Trotzdem, es ist auch Zeit an einen guten Unternehmer im Rollstuhl. Ja, das ist nicht mehr unmöglich in dieser Zeit, weil man kann sehr viel vom Computer aus erledigen. Mhm. Ja, also glaubt an euch und glaubt aber auch an die Freiheit, bitte. Das ist mir sehr wichtig. Nicht an die Repression, an die Unterdrückung, an die Zensur, an die hohe Versteuerung, Abgabenlast sozusagen, ja. Glaubt an die Freiheit und ermöglicht es auch anderen Leuten, dass sie sich frei entfalten können. Das wäre so meine Herzensangelegenheit.
Okay, sehr schön. Jetzt kriegst du noch was von uns.
Oh je, ein Pullover?
Ja, genau. Ein Pulli. Jetzt hast du sogar ein Hemd an. Kannst du natürlich auch weiter verschenken, ja? Also, aber ja, wir freuen uns auch, wenn du es
als Andenken. Ja. Ja, das ist ein cooles Team. Bin das zweite Mal hier. Ja. Freue mich sehr auf die Data Unplugged. Ja. Wir werden ja auch vertreten sein in Speaker Slot, den wahrscheinlich diesmal nicht ich machen werde. Wir werden wahrscheinlich einen Kunden mitbringen, ja, damit das Publikum auch etwas mehr Ansehnliches hat als einfach nur mich auf der Bühne.
Ein bisschen Abwechslung, sagen wir es mal so, neutral.
Also gut ausgedrückt, ja. Und dass da ein bisschen Vielfalt reinkommt auch und ein bisschen praxisnäher reinkommt und nicht so ein Theorievortrag auf jeden Fall. Ne? Ansonsten freue ich mich sehr darauf und seid ein cooles Team, macht weiter so. Und Münster ist auch wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich bin gestern durchgelaufen. Nochmal, und es ist eine wirklich sehr schöne Stadt.
Besten Dank. War wieder mal ein Gespräch, das Spaß gemacht hat und wo ganz viel Klartext drin war. Das schätzen wir natürlich auch. Besten Dank, Benjamin.
Ja, vielen Dank, Bernhard. Nochmal.
Gute Rückreise. Ciao, ciao. Danke.